Kennst du das? Du bist morgens in Eile, ziehst schnell dein Lieblingsshirt an, schnappst dir einen Kaffee und zack, ein Fleck. Keine Panik, Persil Discs retten den Tag. Mit ihrer kraftvollen Formel beseitigen sie selbst die hartnäckigsten Flecken. Für tiefenreine Wäsche. Einfach die Disc in die Trommel werfen. Und der Rest? Das macht deine Waschmaschine. Weil du immer dein Bestes gibst. Probier jetzt die besten Discs von Persil. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Dass der Fußball dann auch tatsächlich erst nach Ende des Ersten Weltkriegs in den 20er Jahren zum Massensport wurde, also sowohl was die aktiven Fußballer anbelangt, als auch die Zuschauer. Und in dieser Zeit hat der Verleger Stoff, das gewagt, dieses Produkt da auf den Markt zu bringen, in sehr turbulenten Zeiten übrigens.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Heute möchte ich euch eine Fußballzeitung vorstellen, die tatsächlich über 100 Jahre alt ist. Das haben wir gerade im O-Ton schon so ein bisschen gehört. Man hat 1923 es gewagt, tatsächlich das Risiko eingegangen, eine Berliner Fußballwoche zu gründen, die regelmäßig als Zeitung erschien, um über den Fußball in Berlin zu berichten. 1923, da war der Fußball noch lange nicht der Fußball, den wir heute kennen, bei weitem nicht. Das war so eine aufstrebende Sportart. Ja, da waren immer wieder mal viele Zuschauer, auch Endspiele deutscher Meisterschaften hatten da zigtausende Zuschauer, aber es war immer noch so ein bisschen, was machen die denn da überhaupt? Also die Sportart Nummer 1 war es noch nicht. Und in dem Zeitraum eine Fußballzeitung zu gründen, war sehr risikoreich. Die Verantwortlichen rund um Kurt Stoff, die haben das damals tatsächlich riskiert und haben ein Erfolgskonzept auf den Weg gebracht, denn diese Berliner Fußballwoche gibt es heute noch. 100 Jahre, jetzt genau 101, ist sie mittlerweile alt und berichtet weiterhin über den Fußball in Berlin. Und zwar nur über den Fußball in Berlin. Nichts anderes, sondern nur die Berliner Spiele und Mannschaften und Vereine. Finde ich gigantisch, finde ich gut. Und ich finde, es ist bemerkenswert. Und deswegen wollte ich darüber berichten in meinem Podcast Bosses Bundesliga-Blog, der heute auch so ein bisschen etwas Neues mit sich bringt. Denn zum allerersten Mal habe ich zwei Gäste, die ich begrüßen darf. Horst Blesig und Steven Wiesner. Der Chef und der Chefredakteur der Berliner Fußballwoche haben mit mir über ihre Zeitung gesprochen. Ein paar Informationen noch zu meiner Person. Ich bin Ralf Bosse, seit 32 Jahren Fußballkommentator, arbeite für Radio und Fernsehen, habe über 1800 Topspiele live für Radio und Fernsehen kommentiert, unter anderem für Sky und ZDF und viele Streaming-Sender, Welt- und Europameisterschaften live übertragen und habe auch seit langer Zeit diesen Podcast Bosses Bundesliga-Blog. Bin bei den sozialen Medien vertreten, wenn ihr mich erreichen wollt, da geht das. Oder auch über meine Homepage ralfbosse.de. Und jetzt rein in das Gespräch rund um die Berliner Fußballwoche mit Horst Blesig und Steven Wiesner. Es wird heute eine ganz besondere Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog, denn ich meine zum allerersten Mal nach rund 270 Folgen habe ich gleich zwei Gäste, die ich begrüßen darf. Und ich hoffe, liebe Fußballfreunde, das kriegen wir technisch auch hin. Zum einen ist Steven Wiesner da, der Chefredakteur, und Horst Blesig. Das ist einer, der, ich sag's mal so, über den Herrn Wiesner noch gesetzt worden ist. Wir wollen über die Berliner Fußballwoche reden. Das finde ich sehr bemerkenswert, denn diese Berliner Fußballwoche, das ist jetzt keine Woche, keine 7 Tage, wo Fußball gespielt wird in Berlin oder sowas. Es ist eine Fußballzeitschrift, die sich um den Fußball in Berlin kümmert und das seit über 100 Jahren. Und das finde ich ja bemerkenswert. Erstmal schön, dass die beiden Herren Zeit haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, die Frage vielleicht deswegen über 100 Jahre, tatsächlich ist das so. 1923 gab es die erste Ausgabe von der Berliner Fußballwoche. Wer von Ihnen beiden war denn damals schon dabei?
Nächste Frage.
So wirklich keiner anwesend. Aber ihr wisst natürlich, wie die Geschichte gewesen ist. Wie ist es damals dazu gekommen, dass man eine Fußballzeitung zu einem Zeitpunkt gegründet hat, wo in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, also 1920 so diese Ecke,
der Fußball noch nicht so hundertprozentig da war. Der begann gerade mal bekannt zu werden, größer zu werden, besser zu werden, von den Zuschauern angenommen zu werden. Also schon so ein bisschen Startphase. Und irgendjemand hat dann damals gesagt, ich mache da eine ganze Zeitung drüber. Wisst ihr noch, wie das damals gewesen ist?
Naja, es existieren ja nun oder geben keine Zeitzeugen mehr. Was uns bekannt ist, ist, dass ja mit Beginn der 20er Jahre eigentlich auch in Deutschland so der Fußballboom so langsam begann. Dass der Fußball dann auch tatsächlich erst nach Ende des Ersten Weltkriegs in den 20er Jahren zum Massensport wurde. Also sowohl was die aktiven Fußballer anbelangt, als auch die Zuschauer. Und in dieser Zeit hat der damalige, also der Gründer, der Verleger Stoff, das gewagt, dieses Produkt da auf den Markt zu bringen, in sehr turbulenten Zeiten übrigens, weil September 1923 galoppierte die Inflation in Deutschland in ungeahnte Höhen, sodass also ein Einzelexemplar der Fußballwoche dann bis November 1923 schon 180 Milliarden D-Mark Reichsmark kostete. Und das ging dann eben bis zur Währungsreform, ne, die Inflation dann gestoppt hat.
Ja, so schnell konnte man damals das Geld gar nicht drucken, wie es an Wert verlor. Das war übrigens, liebe Fußballfreunde, und damit ihr das so ein bisschen stimmig auseinanderhalten könntet, der Horst Blesing, Blesig, da müssen wir das N rausnehmen, der das Sagen hat bei der Berliner Fußballwoche. Dieser Herr Stoff, der es damals gemacht hat, haben Sie so ein bisschen Informationen über ihn? War das so ein Fußballpionier, wie es ja dort durchaus immer wieder mal welche gab? Ich denke an Walter Bensemann, der mit dem Kicker ja auch vergleichbar ist, diese Zeitung damals gegründet hat, oder eben auch den Braunschweiger Koch, der den Fußball überhaupt nach Deutschland gebracht haben soll. Kennen Sie, wissen Sie etwas über Herrn Stoff?
Naja, der war in erster Linie Verleger, aber der war auch fußballbegeistert. Also wir haben ja auch in der Redaktion noch ein altes Foto, wo also offenbar eine Mannschaft des Verlages ein Freundschaftsspiel gemacht hat. Auf dem ist er auch zu sehen. Also es war sicherlich beides. Also unternehmerisches Wagnis und gleichzeitig Fußballbegeisterung,
die er mitgebracht hat, aber damals, wir haben darüber gesprochen, den Menschen erstmal so ein bisschen nahebringen musste, dass da eine neue Sportart ist, die sich jetzt so ein bisschen entfaltet. Die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts waren ja auch meist immer so, die Fußballstadien, dass man erst eine Radrennbahn gebaut hat, um dann innen drin aus diesem frei bleibenden Raum dann noch ein Fußballfeld zu machen. Also es war bei weitem nicht so, dass Fußball die Nummer 1 war damals, sondern selbst Radrennen, das wird man ja heute überhaupt nicht verstehen können, war damals die große Nummer. Und diesen frei bleibenden Platz hat man dafür Fußballfelder genutzt. Das hört sich ganz schön risikoreich an, was der Kurt Stoff damals gemacht hat, zu sagen, ich mache hier eine Zeitung, die sich nur über Fußball und dann noch in Berlin handelt. Also über eine Sportart, die noch gar nicht groß war und in einer großen Stadt wie Berlin, wo es wahrscheinlich noch wenige Feinde gab. Also die Chance, damit erfolgreich zu sein wirtschaftlich, hört sich zumindest sehr, sehr gering an, oder?
Naja, man könnte es auch anders sagen. Er hat vielleicht auch die Zeichen der Zeit erkannt. Man darf ja nicht vergessen, dass zum Beispiel das Endspiel um die deutsche Meisterschaft 1923 zwischen Union Oberschöneweide, dem Vorläufer des heutigen 1. FC Union, und dem Hamburger SV in Berlin schon 60.000 Zuschauer anlockte. Also so eine ganz so eine Randsportart war der Fußball zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und Berlin ist ja im Prinzip auch gesegnet mit Fußballpionieren, die also auch schon vor dem Ersten Weltkrieg Fußballgeschichte geschrieben haben. Victoria 89, Union 92, das später in der Fusion zu Blau-Weiß 90 einging. Also es gab schon Germania 88, ältester Fußballverein in Deutschland. Also es gab schon auch da eine Grundlage in Berlin, die das dieses vermeintliche Wagnis da, ein Fachblatt herauszugeben, dann doch auch gerechtfertigt hat. Ne?
Germania Berlin, das muss ich nochmal eben nachgucken. Ich habe das bei mir im Bosses Bundesliga-Blog im Podcast auch schon vorgestellt, diesen Verein, der seitdem tatsächlich durchgehend besteht. Also dass es irgendwo, ja, ich sag mal, Traditionsgründe gibt und überhaupt die ersten Schritte in den Fußballbereich, das ist in Berlin gar nicht so selten. Ich will mal gucken, ob ich das hier auf die Schnelle rauskriege, wenn ich diese Folge, die mit Germania Berlin produziert habe. Das war im Februar 2024, der älteste Fußballverein Deutschlands mit dem damaligen ersten Vorsitzenden Heinz-Dieter Kraszewski. Also liebe Fußballfreunde, wenn euch das interessiert, die Ausgabe ist natürlich nur auf den Plattformen zu hören. Der älteste Fußballverein Deutschlands, Germania Berlin. Also Berlin
und Fußball. Leider ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, muss man sagen. Spielen jetzt schon seit einigen Jahren Kreisliga B, also die vorletzte Liga. Aber wie gesagt, seit 1888 am Ball, wenn man so will. Und da gibt es auch mehr Aufmerksamkeit als wahrscheinlich bei anderen Kreisligisten dann manchmal, ja.
Ja, ich hatte damals, kann ich mich erinnern, im Gespräch mit Herrn Kraszewski mal so ein bisschen rumgesponnen, weil er auch sagte, wir sind da, wir existieren, also wir haben keine Existenzsorgen, ganz im Gegenteil. Aber keiner weiß, dass wir der älteste Verein Deutschlands sind. Ich sage, Mensch, dann macht doch mal so eine Fußballreihe oder Reise, indem ihr euch so quasi trikotmäßig, damals waren es ja so diese Knickerbocker, mit denen man gespielt hat, und den Mützen, die man auch gerne getragen hat, und geht dann mit diesen alten Dingen, ihr habt ja noch Fotos und den alten Trikots quasi, auf Reise und macht da mal was. Diese Idee fand er sehr, sehr gut, aber ich weiß gar nicht, ob er es umgesetzt hat. Aber das ist sehr schade, dass dieser Verein erstmal existiert, ist nicht schade, aber dass es kaum einer weiß, dass es ihn noch gibt, das ist dann nicht so schön. Schön ist vielleicht die Geschichte, wie der Kurt Stoff auf die Idee gekommen sein soll, eine Berliner Fußballwoche ins Leben zu rufen. Irgendwo auf dem Donaudampfer muss da was gewesen sein?
Ja, so weit ist uns das auch bekannt, aber Einzelheiten darüber hinaus weniger.
Es gab dann natürlich den Zweiten Weltkrieg, klar, da wird wahrscheinlich die Fußballwoche dann auch entsprechend geruht haben. Vielleicht drohte auch das Ende damals. Wisst ihr, ob das wirklich nur eine Pause war, dass alles klar war, sobald Friede wieder herrscht, sind wir wieder da? Gab es dann quasi eine Neugründung oder gab es dann andere Verantwortliche, die diese Idee von damals wieder rausgekramt haben?
Naja, die erste Geschichte sozusagen der Fußballwoche, die ging ja dann 1944 zu Ende. Da war der Umfang, wurde ja immer spärlicher und bis dann die Fußballwoche ganz eingestellt werden musste aufgrund der Kriegsgeschehnisse. Zuerst nach dem Krieg wurde im Übrigen die neue Fußballwoche in der DDR gegründet, also noch 1949, noch ein Jahr vor der Wiedergründung der, sag ich mal, Original oder der alten Fußballwoche. Ja, es hat ein paar Jahre gedauert, bis man sich da wieder gefunden hat. Mussten ja auch dann neue Strukturen geschaffen werden. Das war ja auch alles, auch personell ein bisschen, sag ich mal, zumindest problembeladen. Der langjährige Chefredakteur Ernst Werner war ja auch schon vor 1933 doch auch ein ausgewiesener Anhänger des Nationalsozialismus. Und das hat eben ein paar Jahre gedauert, sicherlich auch, um wirtschaftlich in der Lage zu sein, die Fußballwoche wieder herauszubringen. Und 1950 ging es dann wieder los, aber dann erstmal wirklich auf Berlin beschränkt. Während ja in der Zeit vor 1945 die Fußballwoche sogar regionale Ausgaben hatte. Es gab also eine Ausgabe für Berlin-Brandenburg, es gab eine norddeutsche Ausgabe. Also die Fußballwoche war eigentlich stärker im Osten und im Norden des damaligen Deutschen Reiches vertreten, während es der Kicker ja eigentlich dann Stammgebiet in Süddeutschland hatte, genauso glaube ich auch wieder der Fußball. Es gab dann noch eine Fußballfachzeitschrift, die Fußball hieß. So war das aufgeteilt und 1950 ging es dann wirklich erstmal nur in Berlin wieder los, bis dann Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre die Fußballwoche auch bundesweit erschien, auch mit dem Farbmantel wie der Kicker und Regionalausgaben, auch Regionalredaktionen. So ging es 1950 erstmal weiter.
Hört sich so ein bisschen an, als wenn ihr versucht hättet, damals den Kicker so ein bisschen anzugreifen und zu sagen, wir können das genauso. Das war sicherlich so die Nummer eins damals im Fußballmarkt, weil es eben auch so viel gar nicht gab. Eigentlich gibt es ja heute auch nicht viel mehr, muss man ja auch sagen. Viele Versuche sind eingestellt worden. Die Sportbild, ja, gibt es heute, aber es ist eben Sportbild, nicht mit Fußball als Schwerpunkt oder nur als alleiniges Thema. Habt ihr das damals mal versucht zu sagen, komm, wir pinkeln mal den Kicker an?
Naja, wir können uns ja nicht persönlich angesprochen fühlen. Ja, ob das die Intention des Verlegers oder des Verlages damals war, möglicherweise, aber ich glaube, entscheidend war, dass ja in dieser Zeit, es war ja ein enormer Nachholbedarf, die Fußballbegeisterung war enorm in den damaligen Oberligen, also in den höchsten Spielklassen vor Einführung der Bundesliga, gab es ja einen gewaltigen Zuschauerandrang, die Begeisterung war groß und es kam dann das Wirtschaftswunder hinzu. Also es ging ja auch im besten wirtschaftlich dann relativ schnell wieder aufwärts. Und egal, ob man jetzt den Kicker als Konkurrenten gesehen hat oder nicht, aber es konnte ja in jener Zeit mit Printmedien wurde ja unheimlich viel verdient. Die Druckereien florierten, also völlig andere Welt als heute, wo die Printmedien langsam, schon fast kann man ja sagen, den Bach runtergehen und Druckereien geschlossen werden. Damals war es ja ganz anders. Da konnten also auch durchaus zwei, drei Fachblätter nebeneinander gut leben, ohne die Existenz des anderen zu gefährden. Also es wurde da richtig gut Geld verdient.
Die Situation hat sich gar nicht geändert in Berlin. Es gibt weiterhin natürlich den Kicker und es gibt weiterhin euch. Also ihr besteht jetzt, im nächsten Jahr sind es 75 Jahre, ganz problemlos oder ist in der heutigen Zeit, und Sie haben es angedeutet, so ein bisschen Zeitungen kaufen, quasi das Haptische in der Hand zu haben, da steht mehr und mehr aus, vielleicht geht es mehr in den E-Paper-Bereich. Merkt ihr dann auch, dass ihr so am Kiosk gar nicht mehr nachgefragt werdet, sondern dass die Leser doch meistens sagen, komm gerne als E-Paper, aber das kann ja auch mal im iPad oder wo auch immer, dann viel angenehmer und jederzeit lesen, man muss dann nicht morgens los zum Kiosk, um mir die Ausgabe zu kaufen.
Naja, wir haben zum Glück einen festen Stamm von Lesern, Abonnenten, die auch ein Stück weit unsere Existenz auch absichern. Zu der ganzen Entwicklung, auch E-Paper, da kann ja auch gleich der Kollege Steven noch mal was sagen. Was sich grundsätzlich gewandelt hat, ist natürlich, ich habe 1989 mein Volontariat bei der Fußballwoche damals abgeschlossen. Zu dem Zeitpunkt war die Fußballwoche in West-Berlin, also noch kurz vor Fall der Mauer, ein Selbstläufer. Die sah also nicht sonderlich attraktiv aus, hatte einen Titel, war komplett auf Zeitungspapier gedruckt, hatte ein Schwarz-Weiß-Titelfoto, was auch nicht gerade höchste Qualität besaß, hatte ohnehin wenig Bilder, 32 Seiten, aber wurde gekauft, weil man ja zu dem Zeitpunkt, um Ergebnisse überhaupt zu erfahren, das kann man sich ja heute kaum noch vorstellen, musste man montags die Fuhre kaufen, weil man hat sie ja nirgendwo anders bekommen. Man hätte in den Vereinsheimen sonntags die Vereinsheime abtelefonieren müssen, um die anderen Ergebnisse vielleicht rauszubekommen. Das heißt, es war ein Muss, am Montag die FUBU zu kaufen, um Ergebnisse und Tabellen zu sehen. Das hat sich natürlich komplett gewandelt. Mir ist das auch bewusst geworden, als mein Sohn dann anfing, Fußball zu spielen und wir dann, wenn wir sonnabends im Auto dann vom Platz da in einer D- oder C-Jugend zurückfuhren, dann hatte der schon auf dem Handy die Ergebnisse der anderen Mannschaften und die neue Tabelle. Da braucht man keine Zeitschrift mehr zu kaufen am Montag. Also es hat sich komplett gewandelt. Und in dieser Transformationsphase befinden wir uns ja auch im Moment. Das heißt, wir sind jetzt dabei, auch seit einiger Zeit jetzt wieder, also wir haben jetzt ein E-Paper, bewerben das auch. Und das ist sicherlich auch der Schritt, der unabdingbar ist, um die Fußballwoche auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten sicher zu führen. Zu der anderen, zum anderen Punkt, den Sie gerade angeschnitten hatten, wirtschaftlich ist und bleibt es natürlich immer eine angespannte Situation. Wir hatten erst den Corona-Lockdown, wir hatten 15 Monate insgesamt keinen Amateurspielbetrieb in Berlin, was für uns natürlich verheerend war und natürlich auch den Kioskverkauf gedrückt hat. Und wir haben auch nicht die Verkaufszahlen am Kiosk wieder erreicht, die wir vor Corona hatten. Und nachdem Corona überstanden war, kam die Teuerung, also mit der wir ja auch nach wie vor zu kämpfen haben. Alles ist teurer geworden, Papier ist teurer seit dem Ukraine-Krieg. Früher kam es aus Russland, jetzt kommt es aus Skandinavien. Der Vertrieb ist teurer geworden, Mindestlohn schlägt durch, gerade bei kleinen Betrieben. Also die Probleme werden nicht weniger, aber wir haben ja nun schon 100 Jahre im September 2023 geschafft und hoffen, dass noch ein paar Jährchen draufkommen.
Ja, das wäre wirklich schade, wenn das ist ja nur eine Institution, irgendwann mal aufhört. Haben Sie denn so Zahlen, Sie sagten, das war damals so ein Selbstläufer in Berlin, wie viele Verkaufszahlen Sie damals hatten im Vergleich zu heute?
Und damals wurde, also zumindest die Verkaufsstatistiken damals geführt worden, die sind nie in unsere Hände gelangt, was allerdings auch mit Verlagswechseln zu tun hatte. Wir gehörten ja bis 2000 zum Deutschen Sportverlag in Köln, also eigentlich zu dem Urverlag Kurt Stoff. Der ist dann in Insolvenz gegangen. Dann gab es verschiedene Übergänge, bis wir dann beim Olympiaverlag in Nürnberg, also beim Kicker, gelandet sind, der uns aber wiederum 2008 dann abgestoßen hat. Und seit 2008 machen wir es in Berlin in Eigenregie, haben eine eigene GmbH gegründet. Und durch diese ganzen Besitzerwechsel fehlen natürlich auch bestimmte Unterlagen. Also ich würde es jetzt nur mal schätzen, dass wir vielleicht Ende der 80er Jahre bei im Einzelverkauf vielleicht bei 30.000 Exemplaren lagen und jetzt vielleicht bei der Hälfte oder einem Drittel.
Aber der Rest geht dann quasi über E-Paper schon oder baut ihr das dann quasi noch auf?
Na, das baut sich jetzt gerade auf. Aber wir haben einen festen Abonnentenstamm, der bewegt sich so relativ stabil, so zwischen 4.000 und 5.000. Also der ist eigentlich eine gute Basis.
Ja, und zeigt, dass das interessant ist, dass die Leser das lesen wollen. Denn ihr habt ja nicht nur Union Berlin und Hertha BSC, sondern ihr geht ja im Berliner Fußball wirklich runter bis zum geht nicht mehr. Wir hatten ja früher 70er Jahre, 80er Jahre, als es West-Berlin noch gab, müssen wir sagen, eine reine Stadtliga, die Oberliga Berlin, wo daraus ja dann Aufsteiger gab es in die zweite Liga Nord. Wir nennen uns an Wacker Berlin und SV Spandau, SC Charlottenburg, die alle irgendwie mal hochgerutscht waren, weil sie in der Stadtliga auf einmal oben waren und dann in der zweiten Liga dann doch selten da gut mitgespielt haben. Aber diese Fußballstruktur gibt es bei euch ja nun satt und reichlich. Habt ihr so einen Überblick, wie viele Ligen es alleine in Berlin dann gibt?
Ja, also das ist natürlich erstmal das, was uns grundsätzlich auch so ein Alleinstellungsmerkmal verleiht und uns auch unterscheidet, wenn Sie vorhin gesagt haben, wir waren oder sind vielleicht immer noch so ein bisschen in Konkurrenz zum Kicker oder so. Das ist wirklich der ganz große Unterschied. Das ist eigentlich bei uns, wenn man so will, wir kümmern uns natürlich auch ausführlich um Hertha und Union, aber ab der Regionalliga abwärts wird es eigentlich erst so richtig interessant bei uns. Und wir haben dann ja in den vielen Spielklassen ja immer noch verschiedene Abteilungen. Also es gibt die Regionalliga, Oberliga, Berlinliga, Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga A, Kreisliga B und Kreisliga C, das sind die bestehenden Spielklassen. Aber allein in der Kreisliga C gibt es jetzt seit neuestem 8 verschiedene Abteilungen und Staffeln. In der Kreisliga B sind 5, in der Kreisliga A 4, Bezirksliga 3 und Landesliga nochmal 2. Also erst die Berlinliga ist dann wieder quasi eingleisig. Und da sieht man schon, wie viel Mannschaft und Vereine sich da tummeln und halt auch von uns begleitet werden wollen und müssen journalistisch, das ist schon auch jedes Wochenende eine Aufgabe.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also wirklich, aber ihr geht's auch an. Ne? Das ist für euch so ein bisschen die Herausforderung zu sagen, ja, wir wollen tatsächlich bis zum allerletzten Kreisliga-C-Verein da sein, um wirklich sagen zu können, Berliner Fußballwoche, völlig normal. Wir machen das und wir lassen hier keinen vergessen. Wir gehen nicht nur an die Großen, sondern der allerletzte, kleinste Verein, der mit seiner ersten Mannschaft ganz unten in der Kreisliga C spielt, den bilden wir auch ab. Wie kriegt ihr das denn personell geregelt?
Das ist eine spannende Frage und auch ein ernstes Thema gerade, weil das natürlich immer schwieriger wird. Das muss man sagen. Wir müssten jetzt auch lügen, wenn wir sagen würden, wir haben zu jedem Kreisliga C und B-Spiel auch noch irgendwie einen Bericht im Blatt. Das können wir aktuell nicht mehr leisten und darstellen. Das gab's, korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, Kreisliga B und C-Gerichte, Berichte, würde ich sagen, so bis zu den 10er Jahren, vielleicht noch darüber hinaus. Und dann wurde es schon personell ein bisschen enger und die Situation wird halt auch nicht einfacher. Dann kam noch Frauenfußball natürlich verstärkt hinzu, wo wir auch dabei sein wollen, im Juniorenbereich genauso. Und die Struktur hat sich auch dahingehend ein bisschen verändert. Es spielen auch immer mehr Berliner Vereine überregional. Also in den Ober- und Regionalligen haben wir anders als vor 10 oder 20 Jahren nicht mehr nur 3 oder 4 Vereine, die wir da betreuen und begleiten, sondern die Ober- und das sind dann Kapazitäten, die uns an anderer Stelle vielleicht fehlen.
Es hat sich auch. Vielleicht kurz zwischendurch, Herr Blesi, was wir gerade gehört haben, war der Steven Wiesner, um das so ein bisschen einzuordnen, wer da gerade gesprochen hat.
Genau. Ja. Ich wollte noch kurz anfügen, dass sich es gab in Berlin, also noch aus Westberliner Zeiten, bis in die 10er Jahre hinein eine Besonderheit. Es gab also einen Spielbetrieb nur für erste Mannschaften und einen gesonderten Spielbetrieb zweite Mannschaften, dritte Mannschaften, vierte Mannschaften. Und das wurde irgendwann geändert, ähnlich wie es in den alten und den neuen Bundesländern ist, dass also dann auch zweite, dritte, vierte, fünfte Mannschaften in den Spielbetrieb der ersten eingegliedert wurden, auf ein Abstiegsrecht, also auch mit ersten Mannschaften hatten. Dadurch hat sich das natürlich ein bisschen verlagert und Kreisliga C war eben früher in West-Berlin eine Kreisliga C in 2 Staffeln, nur in der nur erste Mannschaften aktiv waren. Darüber wurde auch dann berichtet mit Kurzberichten, während die Ergebnisse der zweiten, dritten, vierten Herren dann auch wirklich nur als nackte Ergebnisse abgedruckt wurden. Und das ist heute auch in der Kreisliga C im Prinzip so. Das könnten wir gar nicht abdecken, weder vom Umfang des Blattes noch von unseren personellen Möglichkeiten. Das ist ja ganz richtig, was Steven gerade gesagt hat. Wir haben jetzt etliche Vereine Berliner Vereine in der Regionalliga. Die NOFV Oberliga Nord ist im Prinzip eine bessere oder gehobene Berlin-Liga. Also da könnten wir jetzt nicht von dritten Mannschaften in der Kreisliga C auch noch Berichte stemmen. Dann könnten wir nicht montags auf dem Markt sein.
Und man muss dazu sagen, ich glaube, auch das ist interessant und wissen viele gar nicht, wenn man jetzt montags die Puvo kauft, wie die eigentlich provoziert wird und von wie vielen Menschen. Also es ist nicht so, dass wir hier 30 Festangestellte haben, sondern wir haben auch viele Mitarbeiter, die das wirklich so als freie Mitarbeiter machen. Die haben ganz andere Jobs und sind dann am Wochenende für uns halt auch noch aktiv und helfen uns dabei. Und wir kriegen öfter mal Nachfragen, Mensch, warum gibt es denn keine Spielberichte mehr zur Kreisliga C oder Kreisliga B? Und da müssen wir immer sagen, weil es einfach unsere Kapazitäten nicht hergeben im Moment. Also wir sind wirklich ein kleines Team und arbeiten jedes Wochenende, jede Woche mit Herzblut daran, den Status quo zu halten und den Berliner Fußball so gut und so tief es geht abzudecken. Aber ja, wie jetzt schon mehrmals betont, es sind wirklich jedes Wochenende viele Spiele abzudecken, wenn man überall mit einem Reporter vor Ort sein will und Fotografen. Das geht nicht leider bis in die untersten Ligen. Wir haben dann auch so bei der Kreisliga A, Bezirksliga, suchen wir uns immer noch ein gesondertes Topspiel raus, wo wir dann auch wirklich einen Reporter vor Ort haben. Und ansonsten wird auch ab der Landesliga runter vieles abtelefoniert. Da sitzen dann hier 5, 6, 7 Kollegen am Sonntag in der Redaktion, führen wahrscheinlich 20 Telefonate mit Trainern, um dann Torschützen und ein bisschen Spielgeschehen einzusammeln, um das halt dann auch abbilden zu können, um, wie Horst Wesig auch gesagt hat, einen Mehrwert zu bieten, ne? Weil nur noch die Ergebnisse und Tabellen abzudrucken, das kriegt man heute eigentlich mit Abzip schon über sämtliche Portale. Und wenn man da montags mit einem Printprodukt noch Geld verdienen will, muss man halt einen Mehrwert bieten. Und das wird auch oder ist schwer genug.
Das kann ich mir vorstellen, denn Fußball.de kennt mittlerweile auch sicherlich jeder, wird man sehr schnell nachgucken können und auch aus Push-Meldung sofort sein Ergebnis von seinem Lieblingsverein bekommen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn dann insgesamt?
Also wir haben an festen Mitarbeitern, also Festangestellte und Pauschalisten, 5 vielleicht, haben sonntags nochmal rund 10 Klassenmitarbeiter, die also hier in der Redaktion am Telefon sitzen, die Infos der Vereine entgegennehmen, Kurzberichte abfassen. Und dann haben wir einen Pool von 40 Mitarbeitern in Berlin, die auf den Plätzen sind, die auch nicht jedes Wochenende dann im Einsatz sind, auch nicht jedes Wochenende können. Und das sind eben, wie Steven schon sagte, meistens Kollegen, die nebenberuflich tätig sind, die einfach Spaß am Fußball haben, Fußballenthusiasten sind, im Hauptberuf vielleicht Lehrer, Polizisten oder was auch immer sind. Das geht auch altersmäßig fast von 18 bis 80. Also es ist eine bunte Palette. Und die auswärtigen Berichte, also was jetzt Regionalliga und Oberliga anbelangt, die bekommen wir meistens dann von Kollegen vor Ort, meistens Tageszeitungskollegen in Leipzig, Halle oder Chemnitz oder wo auch immer.
Aber das, was sehr schön deutlich geworden ist, die Menschen in Berlin, die Fußballinteressierten, brauchen das, suchen die Berliner Fußballwoche, haben sogar Wünsche, warum sind wir nicht mehr drin? Also es wird gelesen, es wird wahrgenommen und wenn so viele Menschen, diese 40, die freiwillig da auf den Sonntagsplätzen stehen, auch dann sicherlich vom Publikum wahrgenommen werden, guck, die Fußballwoche ist da, dann habt ihr ein Riesen-Standing. Das finde ich richtig klasse, finde ich gut, freut mich. Wir hatten ja über die Neugründung gesprochen, 1950, das heißt im Endeffekt haben wir im nächsten Jahr Jubiläum, 75 Jahre. Habt ihr was geplant?
Nee, wir hatten ja nun gerade 100 Jahre im letzten Jahr. Und wir haben dann auch eigentlich von einer großen Feierlichkeit Abstand genommen, weil wir haben uns überlegt, wenn wir jetzt irgendwo einen großen Festtag gemacht hätten, wie damals zu 75 Jahren Fußballwoche 1998, dann ja, lädt man ein, zwei Vereinsvertreter ein, Verbände ein, ist sicherlich auch eine Wertschätzung dann für die Vereine, wenn man sie einlädt. Aber es ist im Prinzip ein einmaliges Ereignis, ein Event, das uns wahrscheinlich rund about 20.000 Euro kostet. Wir wollen eigentlich mehr, da wir auch sozusagen keine Rücklagen für solche Festivitäten haben, wir wollen dann also wirklich auch eher das Geld nachhaltiger verwenden. Also eins unserer Projekte, was wir in den letzten Jahren angeschoben haben, ist die Fugothek. Das heißt, wir sind dabei, das gesamte Archiv, was wir ja hier noch wirklich in den Räumen vorzuliegen haben, ab 1923 zu digitalisieren. Haben also jetzt auch schon den einen oder anderen Band auch schon fertigstellen können. Also 1925 zum Beispiel, wir suchen da auch immer Gönner und Spendenbereitschaft. 1925 hat zum Beispiel Werner Gegenbauer, der langjährige Präsident von Hertha BSC, übernommen, die Kosten für die Digitalisierung zu tragen, weil die Firma Gegenbauer im kommenden Jahr auch 100 Jahre alt wird. Das sind so Projekte, von denen wir glauben, dass die Berliner Fußballfamilie auf lange Sicht mehr hat, als jetzt von einem Festakt abends bei Bier und Schnittchen. Ja.
Das finde ich klasse. Alle Ausgaben der Berliner Fußballwoche sind tatsächlich noch da. Wenn ihr das mal sehen wollt, liebe Fußballfreunde, dann geht mal auf fuvothek.de. Das ist die Seite, wo diese Fußballwochenthek sozusagen dargestellt wird. Da könnt ihr auch unterstützen, damit dieses Projekt, nämlich das Scannen jeder einzelnen Seite, und das sind ja Hunderttausende, so gut gelingt, dass man diese Texte und die ganzen Ausgaben der Nachwelt erhalten kann. Also das finde ich schon bemerkenswert, dass ihr das habt. Finde ich richtig, richtig klasse.
Vielen Dank. Das wäre ein sehr spannender Punkt, wenn ich das noch ergänzen darf. Da kommen auch vielleicht jetzt nicht täglich und wöchentlich, aber schon regelmäßig auch mal wieder Anfragen rein per Telefon oder per Mail, dass Leute wirklich durch dieses Archiv mal stöbern wollen, was wir hier haben. Da wird dann gefragt, hier, mein Opa feiert Geburtstag und der hat doch 1967 da so ein Spiel gehabt und 3 Tore geschossen. Gibt es da einen Artikel zu? Kann man den abfotografieren? Und da wird diese Fugothek, das ist wirklich Goldstaub. Also da gibt es viele, viele Nachfragen. Und wenn man das, wie gesagt, schafft zu digitalisieren und dann halt auch zugänglich zu machen für unsere Leser, Das wäre schon klasse, und da sind wir, wie gesagt, dabei und aber halt auch angewiesen auf finanzielle Unterstützung. Und eine Sache auch noch als Ergänzung, also wir haben natürlich schon, wenn wir 100 Jahre alt werden, ist ja nicht so, dass das hier dann niemand bemerkt. Wir haben dann schon auch versucht, das natürlich in dem Jahr und in den Monaten zumindest auch thematisch durchs Blatt zu ziehen. Ne? Wir haben dann viele Rückblicke gemacht und so ein bisschen auch Geschichten, wie sich die Kugel über die Jahrzehnte gewandelt hat, was fußballerisch in Berlin los war. Wir haben Sonderseiten mit verschiedenen Coverseiten gedruckt. Also das war auch wo wir den Geburtstag so ein bisschen zelebriert haben.
Ich finde es klasse und deswegen haben wir das heute gerne zum Thema gemacht, den Bosses Bundesliga-Blog 100 Jahre die Berliner Fußballwoche. Ihr könnt sie online sehen über fußball-woche.de und diese völlig interessante Fuvothek, wie sie genannt wird, könnt ihr nicht nur sehen, was dahinter steckt, sondern auch gerne unterstützen über fuvothek.de. Dankeschön an Horst Bläsig und Steven Wiesner in dieser Premiere. Allererst einmal 2 Gäste. Aber das hat, glaube ich, technisch ganz gut funktioniert. Vielen, vielen Dank dafür. Wünsche euch viel Erfolg für die nächsten Jahre. 150 voll machen ist so ein Minimumziel, oder?
Das wäre was, ja. Vielen Dank für das Interesse.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön. Alles Gute an euch beide.
Alles Dankeschön. Gute.
Jo, danke. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.
Vielen Dank, Horst Bläsig und Steven Wiesner, dass wir eure Berliner Fußballwoche mal vorstellen konnten. Ich finde, das ist sehr interessant, was die da machen mit, insgesamt, wenn wir sie alle zusammenzählen, etwas mehr als 50 Mitarbeitern, aber nur 5 Festangestellte. Alles andere sind engagierte Hobbyisten, die da Bock drauf haben, mitzuhelfen, dass es diese Fußballzeitung weiterhin gibt. Wenn ihr auch Interesse habt am Berliner Fußball, ihr könnt da helfen, ihr könnt unterstützen. Ich hatte euch da mal die Internetseiten genannt. Gerade dieses Fußballarchiv zu erhalten als Fuvothek, das finde ich ja stark. Also wenn man das wirklich hinkriegen würde, das wäre doch was. Also wenn ihr helfen könnt und wollt, liebend gerne. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wünsche euch ein erfolgreiches Wochenende. Tschüss, sagt Ralf Boss.
Hier kommt endlich mal eine gute Nachricht für alle Autofahrer. Bei eBay heißt das jetzt, pack die Werkstatt mit in den Warenkorb. Finde ganz einfach passende Fahrzeugteile für dein Auto zum günstigen Preis und buche eine Werkstatt in deiner Nähe für Service und Einbau gleich mit dazu. Mit Wunschtermin, Vergleich aller Kosten und Werkstattbewertungen auf einen Blick. Der neue eBay Werkstattservice. Jetzt ausprobieren.